Möchte Sie auch ganz herzlich willkommen heißen. Freue mich über jedes Einzelne, das da ist. Und ich bete zum Anfang noch. Herr Jesus, was haben wir gerade für Lieder gesungen? Und was haben wir für Namen und Titel gerade gesungen? Wir können es gar nicht ermessen, was das im Einzelnen bedeutet. Und wenn es uns heute um das Königtum geht, um dein Königtum, dann lass uns etwas davon verstehen. Wir danken dir so von Herzen, dass du als König mitten unter uns jetzt bist, dass du der König unseres Lebens sein willst und bist. Wir danken dir für dieses Vorrecht und für deine Gegenwart jetzt in unserer Mitte. Amen. Ja, ich habe Ihnen heute einige Bilder aus unserem Familienalbum mitgebracht. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Ich wollte als Kind immer sein wie alle anderen Kinder und war schon im Kindergarten einen Kopf größer wie die anderen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, welche ich bin, gell? Das kleine blonde Mädchen, das Sie gerade vorhin schon gesehen haben, das war zu dem Zeitpunkt nur wenige Monate jünger als ich. Also je länger ich darüber nachgedacht habe, desto weniger konnte ich es begreifen. Ich muss allerdings sagen, sie war ein bisschen klein von Wuchs und ich extrem groß. In der Schule nahm es dann seine Fortsetzung. Ich bekam schon in der ersten Klasse ein eigenes Schreibpult und saß damit immer in der letzten Reihe. Ich fiel immer auf, egal wo ich war. Sie brauchen sich jetzt aber keine Sorgen um mich zu machen. Ich habe kein Trauma erlitten, aber unser heutiger Bibeltext hat mich einfach wieder daran erinnert. Vielleicht kennen Sie dieses Thema ja aus Ihrem Leben auch. Eventuell auf anderem Gebiet. Sein wollen wie alle anderen. Dieses Thema wird uns auch in unserem heutigen Textabschnitt begegnen. Wenn wir heute an Kapitel 8 aus dem ersten Buch Samuel kommen, dann bedeutet es wieder einen gewaltigen zeitlichen Schritt von vielen Jahren. Samuel war alt geworden und hatte inzwischen zwei erwachsene Söhne. Und ich lese jetzt mal aus 1. Samuel 8 die Verse 1 bis 9. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Unser Kapitel beinhaltet manch schwere Botschaft. Wir erfahren vom Umgang des Volkes mit Samuel. Wir erfahren von seinen ungeratenen Söhnen und vom Wunsch des Volkes nach einem König. Auch Samuel blieben Nöte nicht erspart. Noch in Kapitel 8, in Kapitel 7 erlebten wir ihn ja in vollem Einsatz. Das Volk brauchte ihn und schätzte ihn als Beter. Er leitete sie zu Buße und Umkehr Als Richter sorgte er für Frieden und jetzt war er plötzlich alt und überflüssig und sollte ersetzt werden. Ein solcher Umstand muss verkraftet werden. Vielleicht kennen das von Ihnen auch einige. Und dann hören wir in diesen Versen, dass auch Samuels Söhne nicht so waren, wie er sich's als Vater sicherlich gewünscht hat. Beide waren in seine Fußstapfen getreten und Richter geworden. Aber wie? Sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern waren auf Gewinn aus und nahmen Geschenke an. Das heißt, sie waren bestechlich und beugten das Recht. Ahnen wir, was das für ein Schmerz für Samuel gewesen sein muss? Solche Söhne, solche Kinder. Hautnah hatte er es selber in seiner Jugendzeit erlebt, bei Eli und seinen Söhnen, wie diese ihr Amt missbraucht hatten und die Gebote Gottes missachtet hatten. Und jetzt erlebt er es bei seinen eigenen Kindern buchstäblich nicht anders. Wir erfahren nicht, was die Ursache dafür war, dass es bei seinen Söhnen so weit gekommen war. Man kann tatsächlich es nicht immer an bestimmten Dingen festmachen, wenn Kinder sich anders entwickeln, als die Eltern es sich wünschen. Wie viele Eltern mussten das schon erleben bei ihren Kindern? Ob der Samuel vielleicht zu streng war? Ob er zu viel außer Haus war und die Familie ihm vorwerfen konnte, das Volk ist dir wichtiger als wir, für uns hast du nie Zeit. Ob es vielleicht auch Rebellion war gegen ein allzu frommes Elternhaus, wir wissen es buchstäblich nicht. Gewiss hat Samuel alles getan, um seine Söhne zu gottesfürchtigen Männern zu erziehen. Ganz bestimmt hat er für sie gebetet. Wir erkennen das auch an den Namen, die sie trugen. Der eine Sohn heißt Joel, das bedeutet, dessen Gott der Herr ist. Und der andere bekam den Namen Abia, der Herr ist sein Vater. Aber jeder Mensch muss für sich den Weg des Glaubens finden und gehen. Und wir sehen an Samuels Söhnen auch, was für eine Macht Geld und Reichtum auf einen Menschen ausüben. Gott legt Eltern manches Leiden um ihre Kinder auf, auch gläubigen Eltern. Auch sie haben den Weg ihrer Kinder nicht in der Hand. Die Bibel berichtet uns hier bei Samuel in ganzer Offenheit darüber. Und dann hat Samuel noch eine weitere Not. Nicht nur aus seinen Söhnen, auch aus seinem Volk war nicht das geworden, was hätte werden können. Sie wollen einen König, wie ihn alle Völker haben. Sie akzeptieren Gottes alleinige Königsherrschaft nicht mehr. Samuels Alter und das Verhalten seiner Söhne waren wohl nicht der alleinige Grund für das Begehren Israels. In ihrem Herzen bestand schon länger der Wunsch, sein zu dürfen wie andere Völker. Für Samuel war auch dies sehr schmerzlich. Die verantwortlichen Männer des Volkes glauben nun sehr weise und vorausblickend zu handeln, indem sie für eine neue Führung sorgen wollen. Sie dachten an die Zukunft des Volkes. Sie hatten auch ganz einleuchtende Argumente. Die politische Lage verlangt nach einem kompetenten Führer. Doch immer wenn die Sorge um die Zukunft Macht über uns gewinnt, wenn wir unser Vertrauen nicht ganz auf Gott setzen, verhindern wir Gottes Führung und die Entfaltung seiner Macht in unserem Leben und auch im Leben der uns Anvertrauten. Immer wenn die Sorge um die Zukunft Macht über uns gewinnt, wenn wir unser Vertrauen nicht ganz auf Gott setzen, verhindern wir Gottes Führung. Die so vernünftig erscheinende Forderung nach einem König war letztlich nichts anderes als ein Ausdruck der Undankbarkeit und des Misstrauens Israels gegen seinen Gott. Und auch Samuel, auch er glaubt, weise und vorausblickend zu handeln, als er seine Söhne in das Richteramt einführt. Das Amt sollte in der Familie bleiben. Dabei lässt Samuel völlig außer Acht, dass Gott es ist, der Führungspersönlichkeiten bestimmt und sein Richteramt nicht vererbbar ist. Doch Gott gibt sein Volk nicht auf. Das ist das Wunderbare. Wenn es auch über viele Umwege gehen muss, die sie sich hätten ersparen können, Gott kommt zum Ziel mit den Seinen. Er kommt auch zum Ziel mit uns. Wie reagiert Samuel nun auf die Forderung der Ältesten? In Vers 6 lesen wir, das gefiel Samuel übel. Oder anders, das Begehren des Volkes kränkte ihn. Und deshalb sagt er ihnen, also so könnt ihr es nicht mit mir machen. Habe ich euch nicht zu eurer Zufriedenheit all die Jahre als Richter gedient? Und mit meinen Söhnen, da will ich noch mal ernstlich reden und sie ermahnen. Ich bin mit ihrem Verhalten auch nicht einverstanden. Aber ich will mich drum bemühen, dass es anders wird. Lasst's uns noch einmal mit ihnen versuchen. Hat Samuel so reagiert und geantwortet? Sie waren alle so ruhig. Stimmt es? Nicht? Ja, Samuel hat nicht so reagiert, obwohl sie mir es, glaube ich, jetzt alle abgenommen haben. Das Erste, was wir von ihm hörten, und Samuel betete darüber zum Herrn. Und Samuel betete darüber zu dem Herrn. Egal, ob die Anschuldigungen zu Recht oder zu Unrecht waren. Egal, ob die Bitten des Volkes gut oder schlecht waren. Samuel brachte seinen Schmerz und seine Enttäuschung zuerst vor Gott. Und vor Gottes Angesicht lernte er damit umzugehen. Samuel bleibt durch alle Enttäuschungen und durch alle Schwierigkeiten hindurch der Beter, als den wir ihn schon in den vergangenen Kapiteln kennengelernt haben. Bevor er mit seinen eigenen Reaktionen und Beurteilungen herausplatzt, kann Gott zu ihm reden und ihm sein Licht in die Situation hineingeben. Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie wollen einen Vorzeigekönig, einen, der mit ihnen in den Krieg zieht, einen starken Anführer, wie ihn alle Nationen auch haben. Gott kann sein Licht in die Situation hineingeben. Und wie anders sah die Lage jetzt im Licht Gottes aus? Seine persönliche Betroffenheit war nicht mehr das Vordergründige. Auch uns ist dieser Weg gewesen. In Aufregungen, bei Beleidigungen, bei Verletzungen, bei Enttäuschungen dürfen auch wir den Weg zu Gott gehen. Ohne diesen Weg sind wir ganz schnell dazu bereit, menschlich zu reagieren und zu Hilfen zu greifen, die gar keine wirklichen Hilfen sind. Samuel wälzt seine Last auf Gott ab. Und dieser, er antwortet sicherlich anders, als Samuel es erwartet hat. Gott sagt ihm nämlich, höre auf die Ältesten. Samuel hat es im Laufe seines Lebens gelernt, sich von Gott etwas sagen zu lassen. Können wir uns von Gott etwas sagen lassen? eventuell auch durch ein menschliches Werkzeug, das er dazu benutzt. Samuel lässt sich hier von Gott sagen, gehorche ihrem Wunsch. Ich denke, im Gespräch mit Gott kann es auch uns gelingen, manche Dinge zunächst einfach einmal stehen zu lassen. Wie schnell nehmen wir Aussagen persönlich? Wir Frauen neigen dazu noch mehr wie die Männer. Und wie schnell drehen wir uns dann nur noch um uns und um unsere Verletzungen? Gott zeigt dem Samuel hier, sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, Samuel. Nicht du bist, weil du alt geworden bist. Auch nicht deine ungeratenen Söhne sind vordergründig daran schuld. Es ist der Wunsch der Ältesten, einen König haben zu wollen, wie die Welt ihn hat. Israel achtet es gering, dass ich sie aus allen Völkern, die auf Erden sind, zum Volk des Eigentums erwählt habe. Israel achtet es gering, dass ich sie liebe. Ihre Sonderstellung bedeutet ihnen nichts mehr. Sie wollen ihr lästiges Anderssein abschaffen und endlich sein und tun dürfen, wie alle anderen Völker auch. Stehen wir als Nachfolger Jesu nicht manchmal auch in Gefahr, wieder sein zu wollen wie alle anderen? Und beneiden die anderen um ihre vermeintlichen Freiheiten und Möglichkeiten? Kennen wir vielleicht auch den Wunsch, nur dieses eine Mal wieder einen Kompromiss machen zu dürfen und tun, was doch alle tun? Oder auch den Wunsch, unser Leben wieder einmal selbst in die Hand nehmen zu dürfen und nicht immer auf Gottes Führung warten zu müssen? Oder einfach einmal wieder tun dürfen, wozu wir jetzt gerade Lust haben? Was bedeutet es für uns, dass uns Gottes Wort zuspricht? Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Leben wir in diesem Stand? Ist Jesus noch der König in unserem Leben, dem wir uns gerne unterstellen? Und wie sieht es dann ganz praktisch in unserem Alltag aus? Ich möchte Ihnen und mir diese Fragen heute einfach einmal mitgeben. Weiter sagt Gott zu Samuel, sie tun auch mit dir, wie sie immer getan haben. Von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorche ihrer Stimme, aber verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über ihnen herrschen wird. Sie tun, wie sie immer getan haben, sagt Gott. Seit Beginn der Erwählungsgeschichte Israels als Gottesvolk lehnten sich die Israeliten mit erschütternder Regelmäßigkeit gegen die Königsherrschaft Gottes auf und wandten sich heidnischen Göttern zu. Aber wie gut ist, dass Gott das Verhalten seines Volkes nicht mit gleicher Münze heimzahlt, dass er auch uns nicht loslässt, nicht fallen lässt. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Und es sicherte uns in vielen Worten, an vielen Stellen im Wort Gottes zu. Zwei möchte ich jetzt dazu lesen. Und zwar Jesaja 54, Vers 10, wo es heißt, es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, so spricht der Herr, dein Erbarmer. Und Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Unser Heil beruht nicht auf unserer Treue, sondern allein auf Gottes unerschütterlicher Liebe zu uns. Bevor wir nach einem Lied uns noch dem zuwenden, was es in der Zukunft für Israel bedeuten würde, einen König über sich zu haben, wie ihn die Heiden haben, möchte ich doch einmal, noch einmal kurz auf Samuel zu sprechen kommen. Samuel hat es ja nicht nur gelernt, mit Vorwürfen umzugehen und sich von Gott etwas sagen zu lassen. Er hat auch gelernt, nachzugeben. Wie wichtig ist es, dass wir als Gottes Kinder es lernen, nachzugeben. Und wie schwer fällt es uns oft, dem anderen gegenüber nachzugeben. Sei es jetzt in der Ehe, sei es unter Geschwistern, sei es am Arbeitsplatz, weil wir meinen, immer wieder meinen, wir wüssten es besser wie der andere, anstatt die Sache einfach Jesus anheimzustellen. Ich denke, jeder von uns hat da sein eigenes Übungsfeld. Nachgeben können. Wie viel schöner sieht das aus, was wir bei Samuel sehen, als das eigenwillige Durchsetzen der Ältesten Israels. Doch wir wollen einen König, auch wenn das unangenehme Folgen mit sich bringen wird. Ich denke, Gott muss uns immer wieder in seiner ganz persönlichen Pflege haben und Pflege behalten. Und das wollen wir jetzt einfach auch in einem Lied ihn bitten, behalte mich in deiner Pflege. Die Nummer 208 im grünen Buch. Ich lese jetzt die Verse 10 bis 18 aus Kapitel 8. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte und sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne und dass sie vor seinem Wagen herlaufen und zu Hauptleuten über 1000 und über 50 und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Ich denke, um verstehen zu können, was sich Israel oder wie sehr sich das, was Israel sich von ihrem zukünftigen König versprach, von dem unterschied, ja, was Gott im Blick auf sein Volk sich gedacht hat, indem er ihnen ein sogenanntes Königsgesetz bereits unter Mose gegeben hatte, müssen wir einige Verse aus diesem Königsgesetz auch noch miteinander lesen. Da heißt es in 5. Mose 17, Vers 14 folgende, wenn du zu dem Lande hinkommst, welches Jahwe, dein Gott, dir gibt, so wirst du sagen, ich möchte über mich einen König setzen wie alle Völker, die um mich sind. Dann sollst du einen König über dich setzen, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du ihn nehmen. Er soll nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen. Er soll sich auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege kommt. Auch soll er nicht zu viel Silber und Gold sammeln. Wenn er dann auf seinem Thron sitzt, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben und alle Tage seines Lebens darin lesen, dass er lerne, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Diese Worte sprechen unzweideutig aus: Ihr sollt einen König haben, aber nicht wie die Heiden. Euer König soll nicht von euch erwählt sein. Er soll auch nicht viele Pferde halten, also keine militärische Macht aufbauen. Er soll auch nicht viele Frauen haben und keine wirtschaftliche Macht besitzen. Eines aber soll er tun: Er soll täglich im Gesetz Gottes lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und danach tue. Ein König im Sinne Gottes sollte ein König unter Gott sein. Einen solchen König wollte Israel nicht. Das, was Gott in seinem Königsgesetz festgelegt hatte, entsprach nicht mehr den Vorstellungen seines Volkes. Sie wollten nicht einen König, der militärisch und wirtschaftlich schwach wäre und keinen königlichen Lebensstil pflegte. Sie wollten gerade das Gegenteil davon. Sie wollen einen König, wie ihn alle Welt hat. Und indirekt sagen sie damit: Wir wollen nicht mehr, dass du König über uns bist. Wir wollen auch nicht mehr, dass du unsere Streite führst. Wir wollen unsere Streite selbst in die Hand nehmen. Wir wollen einen König, der uns sichtbar vorangeht. Wie muss Gott das getroffen haben? Hatte er ihnen nicht erst in Kapitel 7 auf wunderbare Weise im Kampf gegen die Philister geholfen, als er es einfach donnern ließ und die Philister sich fürchteten und Israel sie schlagen konnte? Es war alles vergessen. Wir wollen unsere Streite selbst in die Hand nehmen. In den Versen 10 bis 18, die wir gerade miteinander gelesen haben, zeigt Samuel auf, was es für Israel bedeuten wird, wenn sie an ihrem Wunsch festhalten. Einen König, wie ihn die Heiden haben, er wird das Beste für sich in Anspruch nehmen, eure Söhne und Töchter. Er wird über alle eure Besitzungen verfügen und hohe Steuern von euch fordern. Und das Schlimmste wird sein, wenn ihr dann über euren König klagen und schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr nicht erhören. Dann gilt, was ihr euch eingebrockt habt, das müsst ihr jetzt auch auslöffeln. Der König wird nehmen. Wenn wir diese Verse 10 bis 18 aufmerksam lesen, dann entdecken wir dieses Wort 6-mal in unserem Text. Nehmen, nehmen, nehmen. Und die Folge seines Nehmens wird sein, dass sie ihre Freiheit verlieren und zu Knechten, zu Abhängigen, zu Ausgebeuteten werden. Und darauf antworten sie: Das macht uns nichts aus. Wir wollen es trotzdem so. Gottes Volk geht freiwillig in die Knechtschaft. Es verschmäht seinen Gott, der ein König ist, der gibt. Der ein König ist, der in die Freiheit führt. Es verschmäht seinen Gott, der sein Volk liebt und den Seinen nichts Gutes vorenthalten will, aber sie auch vor allem zurückhalten will, was ihnen schadet und ihre Beziehung zu Gott blockiert. Jesus, Israel, entscheidet sich ganz bewusst für einen König, der Profit aus seinem Amt ziehen wird. Merken wir, wie das Verhalten Israels zur Zeit Samuels die Menschen bis heute kennzeichnet, wie das bis heute ein Bild ist auf uns, auf unsere Welt. Sie wollen keinen Gott über sich. Sie wollen selbst ihr Leben in die Hand nehmen. Wie reagiert Gott nun auf die Halsstarrigkeit seines Volkes, Davon berichten uns nun noch die letzten Verse. Ich lese noch die Verse 19 bis 22. Und das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels, geht hin, ein jeder in seine Stadt. Gott spricht Samuel hier in diesen Versen frei von persönlicher Verantwortung. Tu es, wenn sie es so wollen. Und Samuel beugt sich im Gehorsam unter Gottes Hand. Es ist und bleibt ein Wunder der Gnade Gottes, dass Gott auf den krummen Linien seiner Leute gerade schreiben kann, dass er die Seinen nicht fallen lässt, dass er sie immer wieder zurückruft in seine offenen Vaterarme, dass er auch uns treu bleibt. Und es ist ein Wunder der Gnade Gottes, dass Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus einen König gab, der von sich sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein König, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Ein König, der gekommen ist, zu geben und nicht zu nehmen. Ein König, der gekommen ist, um uns mit seinem ganzen göttlichen Reichtum zu beschenken. Ist uns das zu wenig? Brauchen wir mehr? Brauche ich vielleicht wieder das, was die Welt braucht? David gibt uns in Psalm 37, Vers 4 einen guten Rat. Wenn wir vielleicht auch manchmal denken, ach, hätte ich doch oder könnte ich doch, habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Freu dich an dem, was er dir gibt. Und er gibt uns viel Schönes und viel Frohmachendes. Aber vor allem freu dich an dem, was er dir sein will. Lass dir daran genügen. Dank ihm täglich dafür. Lass ihn den König deines Herzens sein und du wirst nicht zu kurz kommen. Ich möchte noch schließen mit einem Zitat von Spurgeon, der sagt, wenn wir unsere Herzen mit Gott füllen lassen, bis sie vor Freude überfließen, dann wird der Herr selbst dafür sorgen, dass uns nichts Gutes fehlt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und Herr Jesus, wir sehen in diesem Abschnitt so viel Liebe von dir und dem Vater, so viel Ringen um dein Volk, so viel Ringen um uns. Du hast uns mit dir und mit deinem Sterben am Kreuz von Golgatha alles gegeben. Mehr können wir gar nicht haben. Du hast uns den ganzen Reichtum eröffnet, der in dir verborgen liegt. Du hast uns den Weg wieder in die ewige Herrlichkeit geöffnet. Und wie ungeschickt und dumm sind wir manchmal, wieder uns mit anderen zu vergleichen und denken, ach, könnte ich doch mal wieder oder hätte ich doch. Ich möchte dich so von Herzen bitten, dass du uns ganz neu vor Augen stellst, was wir in dir haben. Dass wir in dir die Genüge finden, dass wir in dir den Reichtum haben. Vielen Dank, Herr, dass du mit uns auch in eine neue Woche jetzt wieder hineingehen willst und dass wir an deiner guten Hand gehen dürfen, als Königskinder eines großen Königs. Danke für dieses Vorrecht. Amen. Und nun seien Sie von Herzen Gott und seiner Treue und Fürsorge für die neue Woche anbefohlen. Auf Wiedersehen miteinander.